schön Sonntag ist, ne? Palmsonntag. Und wer mitlesen mag, wir machen heute so einen kleinen Ausflug so über die Kapitel Johannes 12 und 13. Aber zuerst mal Frage. Hat sich jemand von euch schon mal einen Esel genauer angeguckt? Weiß? Ja, die haben schöne Augen und eine schöne weiße Schnauze, ne? Hat jemand sich, oder ist jemand schon mal auf einem Esel gesessen? Wisst ihr, wie der Rücken von einem Esel aussieht? Nee? Die Sarah, erzähl mal, was hat ein Esel auf seinem Rücken? Wie alle Wildpferde auch. Genau, so einen schwarzen Streifen von der Mähne über den Rücken bis zum Schwanz hinter. Die haben so einen schwarzen Streifen über den Rücken. Und über die Schultern vorne, quer rüber, haben sie auch so einen schwarzen Streifen. Und wie sieht das wohl aus, wenn man dann auf dem Rücken vom Esel sitzt? Ja, genau. So ist das. Genau so ist das. Und das sagt schon ziemlich viel, oder? Und es geht heute so ein bisschen darum, was ist die Erwartung und was ist so die Realität? Wie passt das zusammen, wenn Jesus in Jerusalem einzieht? Und die Erwartung war eindeutig,
das, oh ja, jetzt wird es verwirrend, aber ganz laut, dass die Leute haben Jesus zugejubelt, weil sie auf ihren Messias gewartet haben. Wie schon so lange. Die haben vorher, also was im Vorfeld passiert ist, Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt. Das war natürlich der Hammer und das haben viele Menschen mitbekommen. Und er hat ja auch schon viele Kranke geheilt. Also die Leute haben das mitbekommen, wer dieser Jesus ist. Und sie haben vorher schon gerätselt, ob der wohl zum Passafest nach Jerusalem kommen wird. Und im Passafest, da feiern die Juden zum einen, dass Gott vor langer Zeit ihre Vorfahren aus Ägypten befreit hat. Und es gibt auch so einen Switch in die Zukunft. Es gibt auch den Teil im Passafest, übrigens dieser Teil, den wir als Abendmahl feiern, wo dieser Umkehrpunkt ist, wo es darum geht, okay, schön, dass Gott unsere Vorfahren vor langer Zeit aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, aber er hat auch versprochen, dass er seinen Messias schickt, den Erlöser, der in Zukunft kommen wird und der sein Volk bis in Ewigkeit erlösen wird. An diesem Punkt, wo man von Zurückdenken an die Vergangenheit zur Hoffnung auf die Zukunft kommt. Das ist übrigens auch im Passafest dieser Punkt mit dem Brotbrechen und mit dem Wein, wo Jesus das sagt, nur so am Rande. Und das wussten die Menschen. Und sie haben genau das erwartet, dass Jesus jetzt kommt. Und einige Prophezeiungen, zum Beispiel dieser Psalm 118, oder habe ich mich vertippt? Der Psalm 118, der wird am Passafest gelesen, wo es darum geht, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Es geht darum, dass der Erlöser kommt, dass Gott alle Feinde besiegen wird und dass er seine Herrschaft aufbaut, dass er das Königreich wie früher von König David wieder aufrichten wird und dass es ein Königreich in Ewigkeit sein wird und alle Feinde besiegt werden. Also, das haben die Leute gerufen, als sie Jesus zugejubelt haben. Und es gibt noch einige Prophezeiungen hier aus dem Alten Testament. Ich habe sie euch hier aufgeschrieben. Das eine ist aus dem Propheten Daniel, wo es darum geht, der Menschensohn, der am Ende aller Zeit Gericht hält und der von Gott aus der Gegenwart Gottes kommt und alle werden sich vor ihm beugen und werden ihm dienen. Und das andere kennen wir eher so von Weihnachten. Tochter Zion, freue dich. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und er reitet auf einem Esel. Soweit kennen wir es. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein. Von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Also dieser starke König, der alle Feinde vernichtet und der Frieden gebietet, wenn der die Herrschaft übernimmt, sind alle Feinde besiegt. Und dann dieses große Friedensreich. Das ist die Verheißung des Messias. Und das wussten die Leute. Und als Jesus auf diesem Esel nach Jerusalem reitet, was sie in ihm gesehen haben, ist dieses Jetzt kommt er, der große König. Jetzt übernimmt er das Königreich. Jetzt wird er die Römer aus dem Land jagen. Jetzt wird er alle Feinde besiegen. Die Leute haben gesehen, er kann Kranke heilen. Ab jetzt gibt es keine Krankheit mehr und keinen Tod mehr. Der hat Lazarus von den Toten auferweckt. Und jetzt müssen sich auch die Römer warm anziehen, denn der hat übernatürliche Kräfte. Jetzt übernimmt er hier das Zepter und das Königreich. Das haben die Leute von ihm erwartet. Aber ganz so ist es erstmal nicht gekommen. Jesus ist eingeritten in Jerusalem, ja, und alle haben ihm zugejubelt. Aber die Realität, die Jesus bringt, war erstmal eine andere. Ich habe diese Krone jetzt mal so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ich habe keinen schönen deutschen Ausdruck dafür gefunden. Auf Englisch gibt es so diesen Begriff von Upside Down Kingdom. Also Jesus stellt das Königreich, was wir in der Welt so kennen, so der Stärkste, der Mächtige, der Mächtigste, der Stärkste, der alle anderen unterbuttert, der die Macht hat, auch auf Kosten aller Schwächeren, aller anderen. Und das dreht Jesus, das dreht Gott quasi um und stellt das auf den Kopf. Wenn man sich eine Krone so rum anschaut, ich finde, das hat sofort so eine andere Assoziation, oder? Wenn die Krone richtig rum ist, dann steht sie quasi, man hat sie auf dem Kopf und die Zacken zeigen nach oben. Also es ruht so auf demjenigen, der die Macht hat. Derjenige tritt die anderen nach unten und streckt sich nach oben aus. Also mehr Macht haben, nach oben kommen, indem man die anderen unterdrückt. Wenn man die Krone jetzt auf den Kopf stellt, schaut es, finde ich, eher so aus wie so ein bisschen wie so ein Duschkopf, finde ich, oder so. Oder wie so das, oder dieser Ausgießer von so einer Gießkanne. Ja? Oben ist offen und es wird oben so reingegossen und es streckt sich so nach unten aus. Es verteilt es so nach unten. Ja, und das ist so, wie Gottes Herrschaft funktioniert. Von oben nach unten geben und verteilen. Genau, im Reich Gottes funktioniert vieles einfach anders, als wir Menschen das kennen. Ich fange jetzt mal mit dem Reich dieser Welt an. In der Welt, in den weltlichen Königreichen kennen wir das so, ne? Es gibt ein Machtstreben, auch auf Kosten der Schwachen, klar. Wer nach oben kommen will, muss sich durchboxen, egal ob auch mal mit unfairen Mitteln, Hauptsache ich komme nach oben, die eigenen Chancen nutzen und die Schwächeren haben eben Pech gehabt, auf deren Kosten geht es eben. Es gibt so das Recht des Stärkeren und es gibt natürlich so ein Machtstreben. Keiner will natürlich der Untergebene sein, jeder will natürlich möglichst weit oben stehen in dieser Machthierarchie. Und das Ganze bringt es eben mit sich, dass es Unfrieden, Streit gibt, Krieg. Und das hat damit zu tun, der Herrscher dieser Welt,
sagt Jesus, das ist der, habe ich das jetzt? Ich glaube, ich drücke hier irgendwo drauf,
unfassbar, Entschuldigung. Der Herrscher dieser Welt ist der Teufel. Und der Teufel ist ein Lügner, ein Zerstörer, ein Dieb. Er klaut das, was Gott eigentlich sich gedacht hat. Und deswegen führt es dann tatsächlich eben in so eine Abwärtsspirale. Ne? Ich denke, das kann man, wenn man ein bisschen die Augen aufmacht, in unserer Welt ganz gut sehen. Ne? Aber Gott hat sich das eigentlich komplett anders gedacht. Weil wenn Jesus kommt, dann funktioniert es genau so, dass Jesus sagt, dieses Machtstreben, da, es ist sowieso keiner mächtiger als Gott. Das brauchen wir Menschen gar nicht versuchen. Gott hat alle Macht im Himmel auf der Erde. Und Gott buttert aber nicht alle anderen unter, sondern Gott ist Liebe und er kommt, um sich selber zu geben. Und Jesus gibt sich selber als dieses Opferlamm. Also wir kriegen unsere Schuld vergeben und Jesus verschenkt sich und gibt. Gott hat diese Schöpferkraft und kann alles neu machen. Und da ist dann Gerechtigkeit und Friede, so dieses Wort Shalom, Frieden bedeutet ja im Hebräischen kompletter Frieden. Also nicht nur physisch, dass man sich nicht gegenseitig bekämpft, sondern diese komplette innere Fülle, Wohlergehen, Gesundheit, Zufriedenheit, komplettes Erfülltsein und alles ist gut.
Und wenn man das so sieht, da geht's
dem Himmel entgegen. Ja? Und so funktioniert das bei Gott. Und so kommt Jesus. Und
Jesus möchte Gottes Reich aufrichten. Und vieles funktioniert dann eben nicht so, wie die Menschen sich das denken. Jesus kommt auf dem Esel. Und ja, das Ganze ist eine Ansage. Er ist der König Israels. Er ist der Sohn Davids. Der kommt, um das Reich Gottes in die Welt zu bringen.
Aber das Reich Gottes kommt
eben nicht in erster Linie dadurch, dass die römische Besatzung aus dem Land geworfen wird oder dass irgendwelche Feinde besiegt werden, sondern zuerst wird mal der Feind besiegt. Der Teufel. Und das funktioniert so, indem Jesus kommt,
um sein Leben
für uns zu geben. Wenn wir uns mal die Woche vor Ostern angucken, schauen wir mal, was ist vorher passiert? Kleiner Rückschritt, bevor Jesus nach Jerusalem einzieht, war er bei seinem Freund Lazarus zum Essen eingeladen. Und viele Pharisäer und Schriftgelehrte waren da, viele Menschen. Und dann kam die, bei manchen Evangelien heißt es,
dass es die Maria war, vielleicht die Schwester von Lazarus, oder bei manchen steht einfach nur eine Frau. Aber auf jeden Fall, eine Frau kam und
bringt ein Öl, ein Salböl mit, das ein ganzes Jahresgehalt kostet, das so viel wert ist, und sie salbt Jesus mit diesem Öl und trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Und alle sind entsetzt
und sagen, was, so viel
von diesem teuren Öl und dieses ganze Gefäß voll, ein paar kleine Tropfen würden doch reichen. Und das ist ja ein ganzes Vermögen, wenn man das den Armen geben würde. Und damit erfüllt sie
quasi den Titel von Jesus. Jesus ist der Messias,
der Retter, der Erlöser, und wörtlich bedeutet es eigentlich der Gesalbte, der den Gott zum König gesalbt hat. Und das erfüllt diese Frau als allererstes. Und ich habe dabei mal einen ganz schönen Gedanken gehört. Wenn es so eine Menge war von diesem tollen Salböl, hat jemand von euch schon mal ein richtig teures Parfüm gehabt? Und wisst ihr, wie lange man das tatsächlich, wie das riecht? Oder wenn man tatsächlich ein bisschen zu viel davon benutzt? Ich war noch ein Teenager. Wir waren mit unseren Großeltern und unseren Eltern waren wir mal in Paris, weil die sich das irgendwie gewünscht hatten zu ihrer, ich weiß nicht, goldene Hochzeit oder was weiß ich. Und jedenfalls waren wir da auch in so einer Parfümfabrik und wo man diese teuren Parfums da so testen konnte. Und ich meine, ich weiß, Parfüm war jetzt noch nie so mein Ding, aber meine Oma, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so alte Dame und ihr Parfüm, die hat auf jeden Fall mehr als nur einen Tropfen genommen. Und da gab es noch einige. Und meine Güte, also in diesem Bus dann, mir ist echt fast schlecht geworden. Unglaublich, und meine Oma hat sich da auch ordentlich eingeduftet. Und also das hat man, ich glaube, das hat man die ganze Woche lang gerochen. Selbst nach dem Duschen oder so, wo man sagt so, boah, sag mal, also das hat man echt, das kriegst du nicht mehr runter, wenn das so ein gutes, teures Parfüm ist. Und die hat da tatsächlich mehr als so ein kleines Tröpfchen. Also das hast du echt die ganze Woche lang gerochen. Aber so das auf 5 Meter Entfernung, ja? Also, krass. Und den schönen Gedanken, den ich so dabei hatte, wenn diese Frau Jesus da komplett mit diesem teuren Öl da überschüttet hat, das hat der ganz sicherlich auch die ganze Woche nicht mehr runtergekriegt. Könnt ihr euch denken, was das vielleicht für Jesus, Jesus sagt ja, wenn die anderen sich aufregen und sagen, oh Mann, dieses Vermögen, das hätte man den Armen geben können. Und Jesus sagt, lasst sie, sie hat mir was Gutes getan. Ihr könnt den Armen immer helfen. Und sie hat was ganz Besonderes getan. Sie hat meinen Körper schon im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Das ist eines. Und zum anderen erfüllt sie diese Prophezeiung. Jesus ist der Messias, der von Gott gesalbt wird. Und wenn er jetzt dieses Öl von Kopf bis Fuß hier drüber geschüttet kriegt hat und man kriegt diesen Geruch die ganze Woche nicht mehr runter, könnt ihr euch denken?
Ganzes Jahr.
Ja, das, so lange hat er nicht mehr gelebt auf der Erde. Eine Woche hat er noch Zeit gehabt. Ja. Ich könnte mir denken, dass bei all dem, was auf ihn zukam, ne, wenn er da nach Jerusalem reinreitet, dass nicht nur, wenn er da auf seinem Esel reitet, diese Duftwolke zieht mit. Und jeder drumherum riecht das. Und wenn er dann später ausgepeitscht wird oder von den Leuten verhört wird oder am Kreuz hängt, dass diesen Geruch einfach, den wirst du nicht los. Dass Jesus das einfach erinnert hat, wer er ist, was seine Identität ist. Er ist der Messias, der von Gott gesalbt wird. Und ich glaube, deswegen sagt er vielleicht, dass diese Frau hat mir echt was Gutes getan. Das finde ich einen total schönen Gedanken. Genau. Dann zieht er nach Jerusalem ein und tritt hier seine Königsherrschaft an. Das ist eine Ansage auch an die natürliche Welt, die das sehr schnell schon wieder vergisst. Und wenn er die Erwartungen, die sie an ihn haben, dass er jetzt dieser politische König und Befreier ist, nicht erfüllt in den nächsten paar Tagen, dann heißt es eine Woche später, kreuzige ihn. Und genau, aber Jesus weiß, wer er ist und dass sein Königreich anders kommt. Und dann, vor dem letzten Abendmahl, wäscht er seinen Jüngern die Füße. Also Jesus ist dieser dienende König. Genau. Er kommt als der sich hingibt, der sich opfert, der erstmal dieses Opferlamm ist. Und er nimmt die Strafe auf sich. Und das, was die Menschen von ihm erwartet haben, das werden wir dann sehen, wenn er beim zweiten Mal wiederkommt. Dass er wirklich mit seiner Macht und Herrlichkeit kommt. Und egal, Alle, egal ob sie an ihn geglaubt haben oder nicht, jeder wird sich vor ihm beugen. Und jeder wird bekennen, dass er der Herr ist. Das werden wir sehen, aber zu dem Zeitpunkt hat man es noch nicht gesehen. Weil zuerst mal werden nicht die Römer als Feinde besiegt, sondern der Feind, der Teufel. Und ich glaube, dass Jesus das so durchziehen konnte, hat ganz viel damit zu tun gehabt, dass er sehr genau wusste, wer er ist und was der Wille von seinem Vater ist und welchen Weg er da geht. Dass er jetzt erstmal das Opferlamm ist und dann der große König. Und ich glaube, dass man sich so demütigen kann, das kann man nur mit ganz viel Würde, wenn du ganz genau weißt, wer du bist. Und das spricht er uns auch zu. Wenn du weißt, wer du in Jesus bist, dann kannst du das auch so leben, was Jesus von uns möchte. Jesus weiß, er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und diesen Weg hat er für uns bereitet. Und wenn du das weißt, dann weißt du, okay, du bist jetzt ein Kind Gottes. Du bist kein Sklave mehr. Du bist ein Kind Gottes. Und als Jesus verhört wurde und die Leute ihn dann gefragt haben, bist du der Sohn Gottes? Dann sagt er, ja, du sagst es, so ist es, so sieht's aus. Oder als Jesus seine Jünger losgeschickt hat mit dem Auftrag, okay, ihr sollt das tun, wozu ich euch sende. Ich gebe euch hier Macht über alle, ich gebe euch Autorität über die Macht des Feindes. Der Feind ist besiegt, das konnte er da schon sagen. Und wenn du das weißt, dann kannst du auch ganz anders das durch dein Leben gehen. Und was ich cool finde, ist so dieses, wenn Jesus gesagt hat, so dieses, okay, da geht es zwar eigentlich das, was er zum Petrus sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. In der Originalübersetzung ist es eigentlich ganz cool. Ich habe keine deutsche Übersetzung gefunden, die das so ein bisschen zeigt, aber in der englischen Übersetzung ist es drin. Im Deutschen klingt es so defensiv. Oh Gott, Hilfe, die Mächte der Hölle greifen uns an, aber die Kirche ist gut geschützt. Ja, das auch. Aber eigentlich ist es im Original andersrum. Also die Pforten der Hölle werden ihr nicht standhalten, also der Kirche. Also Jesus sagt, hey, der Feind ist besiegt und ihr könnt in die Hölle gehen und ihr könnt die Beute plündern, ihr könnt Menschen freisetzen, die gefangen sind, die in den Stricken des Bösen stecken. Also das ist eigentlich echt eine krasse Ansage. Und so, wenn Jesus hier der König ist, dann können wir, wenn wir ihm folgen, ja, wir können auch hinterherlaufen und ihm zujubeln. Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Jawohl, wir warten darauf, dass der Erlöser kommt. Und wir können da mitziehen, aber wir sind quasi sowas wie die Soldaten des Königs, die einfach das ausführen, was er sagt. Und die da diesen Siegeskampf mit ihm kämpfen. Das ist eigentlich die Zusage. Und das finde ich total schön, so ein Vorblick auf Ostern. Genau.